Eine Sache, die immer wahnsinnig ätzend ist, aber um die ich euch jetzt gerne bitten möchte, ist eure Zeit. Ich meine, das ist das allergrößte und wichtigste, was wir haben. Die Zeit und die Aufmerksamkeit. Es gibt etwas, ich würde es nicht als neu bezeichnen, aber es ist der Deutsche Podcastpreis. Und wir würden sehr, sehr, sehr gerne, dass ihr für uns abstimmt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, vielleicht sogar liebt, vielleicht andere Gefühle dazu habt und sagt, ja, es ist 5 Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur 3, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und jetzt, was denn? Ist das so witzig? Diejenige, die ihr gerade lachen hört, ist natürlich die Bestseller-Autorin und psychologische Psychotherapeutin Stefanie Stahl.
Hallo.
Hallo. Bist du irgendwie gelangweilt? Also bist du mit deiner Haltung hier so? Wir brauchen dich heute und
ja,
deine Expertise.
Diese Couch ist irre bequem und ich muss hier irgendwie drauf eine Haltung finden auf
okay
der Couch.
Gut, wir brauchen heute deine Haltung zu verschiedenen Themen, die wir mitgebracht haben. Und wir dachten, weil die Stunden in der Therapie bei dir ja so ultra teuer sind, nutzen wir das. Um eigentlich alles Wissen aus dir herauszuquetschen und in diesem Podcast zu transformieren. Als erstes, du schreibst ja gerade dein neues Buch und das ist ja schon fast fertig. Du hast mich sogar schon mal ein paar Passagen lesen lassen.
Wirklich?
Mhm.
Wow.
Wird ziemlich geil. Wird ein großes Ding. Also wird wirklich ein großes Ding. Ich hatte viele Aha-Momente und was ich besonders spannend fand, war Teil 1. Natürlich sind alle Teile spannend, aber Teil 1...
Sorry.
Da geht es ja vor allem um die Grundmotive des Menschen und damit gibst du Menschen einen Schlüssel in die Hand, zu verstehen, warum wir so handeln, wie wir handeln.
Ja, halt nicht, also Grundmotive. Es ist, das Buch hat ja den absolut bescheidenen Anspruch, im Grunde genommen die Psyche des Menschen zu erklären, also wie wir eigentlich ticken, wie wir psychisch organisiert sind.
Was treibt uns an? Warum treffen wir unsere Entscheidungen, wie wir sie treffen?
Also, was uns antreibt, ist, dass wir immer unsere psychologischen Grundbedürfnisse befriedigt haben wollen. Mhm. Wir sind im Grunde sind wir eigentlich ziemlich simpel gestrickt. Also wir meinen ja immer, wir werden, Gott weiß, wie individuell und unsere ganzen Probleme, die werden ja so spezifisch und so besonders. Aber eigentlich ist das alles nur Thema und Variation, so wie in der Musik. Und wir haben 4 psychologische Grundbedürfnisse. Und eigentlich von morgens bis abends und von der Wiege bis zur Bahre geht es darum, diese Grundbedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Mhm. Und die 4 Grundbedürfnisse lauten unser Bedürfnis nach Bindung, Anschluss und Zugehörigkeit. Mhm. Dann haben wir ein Bedürfnis nach Autonomie und Selbstständigkeit. Wir wollen eben auch unseren eigenen Weg gehen. Wir wollen irgendwo eingreifen. Wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen eine gewisse Kontrolle haben. Kontrolle bedeutet auch mal Sicherheit. Grundbedürfnis Nummer 3 ist, wir wollen unseren Selbstwert stabilisieren. Also keiner von uns hat ein besonderes Interesse daran, dass er irgendwie abgewertet und gedemütigt wird. Und jeder hat ein Interesse daran, dass er irgendwie anerkannt wird und ja, sein Selbstwertgefühl stabilisiert. Und das 4. Grundbedürfnis, das ist eigentlich das Offensichtlichste, dass wir ziemliches Interesse haben, gute Gefühle zu erlangen und schlechte Gefühle zu vermeiden.
Ja, so. Lust erzeugen und Lust vermeiden.
Genau. Und jetzt sind wir natürlich nicht so ganz dämlich gestrickt, dass es nur um die Grundbedürfnisse geht, aber doch ganz im Wesentlichen. Aber als Überbau kann man auch noch nehmen, dass wir nach Sinn streben. Ja, dass wir durchaus sinnvoll handeln wollen. Und um Sinnvolles zu tun, können wir auch durchaus mal gewisse Grundbedürfnisse kurzfristig zurückstecken. Mhm. Also, dass wir zum Beispiel mal Unlust in Kauf nehmen für ein höheres Ziel, für einen höheren Sinn.
Okay, verstanden. Das packen wir jetzt mal in unseren Psychologiekoffer und das nochmal genauer erklärt und vor allem auch auf einer Reise sehr, sehr deutlich gemacht in deinem neuen Buch. Ich würde gerne auf Themen eingehen, die unsere Hörerinnen und Hörer immer wieder beschäftigen, wo wir Mails kriegen, wir haben ja über 20.000 Hörerinnen und Hörer Nachrichten schon gekriegt, wo wir merken, da gibt es irgendwie einen roten Faden, die kommen immer wieder rein, das scheint ein größeres Thema zu sein.
Wunderbar, die werde ich dann gleich mal nach den Grundbedürfnissen zerlegen.
Ja, bitte nicht, also aber sanft, ja? Jetzt nicht so mit dem Skalpell.
Hast du eine Mail mitgebracht?
Ich habe keine Mails mitgebracht, aber ich habe ein Thema mitgebracht. Das ist Liebeskummer.
Das ist dein Thema?
Nö.
Okay.
Steffi, hattest du schon mal Liebeskummer?
Ganz furchtbar.
Und als Psychologe.
Hört es nicht auf irgendwann? Also gibt es sich irgendwann so einen
Steffi
Punkt?
Steffi ist ja seit 10 Jahren in einer glücklichen Ehe.
Ach so. Ich hoffe, dass ich das nicht mehr erleben muss in diesem Leben.
Ja, das hoffe ich nämlich auch. Ich hoffe, das Thema ist erledigt.
Ich bin der Einzige hier in der Runde, der das wahrscheinlich ich würde, noch
oft. Du bist gefährdet.
Ich würde nee. In Kauf nehmen, nicht mehr so glücklich zu sein, wenn ich nie mehr Liebeskummer erfahren muss.
Wirklich? Du auch, Steffi?
Also wenn man so am Scheidepunkt ist.
Also
ist
Liebeskummer ist ätzend.
Ja.
Warum ist das so ätzend? Ne? Was passiert da irgendwie? Also.
Ja, was passiert da eigentlich? Also unser Grundbedürfnis Nummer 1 ist natürlich grausam betroffen. Unser Bedürfnis nach Bindung ist komplett frustriert. Bedürfnis Nummer 2 nach Autonomie und Kontrolle komplett im Arsch, weil wir haben null Einfluss auf unser Liebesobjekt. Wir sind ausgeliefert.
Ja.
Mhm. Grundbedürfnis Nummer 3 vollkommen im Keller, Selbstwertkränkung, Abfuhr. Also im Grunde genommen ist das immer auch eine starke Selbstwertkränkung.
Will dich nicht.
Und Grundbedürfnis Nummer 4, Unlust vermeiden. Lustgefühle gewinnen auch komplett.
Also
betroffen.
Alles.
Alles 4, volle
Vollkatastrophe.
Pulle. Vollkatastrophe, ja.
Okay, und wenn ich jetzt Liebeskummer habe, also ich erinnere mich mal an einen ganz schmerzlichen Liebeskummer, da habe ich als Barkeeper in einem Club gearbeitet und da gab es eine Frau, die ist da immer hingekommen zum Feiern, die hat auch nie wirklich viel getrunken an meiner Bar, hätte mir ein Zeichen geben sollen, aber wir haben uns immer super nett unterhalten und irgendwann habe ich gedacht so, wow, das ist eine Frau, die gefällt mir und dann habe ich sie ein paar Mal nach Hause gefahren, weil die immer ziemlich lange geblieben ist und gedanced hat und wir haben uns auch mal verabredet und irgendwann hat sie mir dann gesagt, du, ich weiß, worauf das hinausläuft von deiner Seite, ich kann nur sagen, bei mir überhaupt nicht. Und ich war noch nicht mal mit ihr zusammen und es hat mir so richtig, als ob jemand einen Teppich nimmt und den so wegzieht unter meinen Füßen, aber ich konnte nicht darunter wegrutschen, sondern bin einfach mit oben gefallen. Und ich lag wirklich wie so ein kleiner Embryo. Ich habe Dancing in the Dark von Bruce Springsteen gehört auf meinem Teppich in der Nacht und habe mich so gekrümmt und in dieser Vorstellung gewähnt, dass es doch noch etwas werden kann. Und das war wirklich schlimmer Liebeskummer. Was kann man dagegen tun? Oder gibt es da nichts? Da muss man einfach durch den Schmerz durch.
Naja, man muss mal gucken, aus welchen Anteilen Liebeskummer auch besteht. Also einen hohen Anteil hat natürlich auch die Selbstwertkränkung.
Definitiv.
Und wenn man die rauskriegt, dann geht es einem schon ein gutes Stück besser. Also ich sage ja immer, Liebeskummer besteht auch zu 80% aus Selbstwertkränkung. Weil ganz viel, wenn man mal Leuten zuhört, reden die ganz viel von sich. Was habe ich falsch gemacht? War ich nicht gut genug? War ich nicht schön genug? Also im Grunde weint man auch viel um sich selbst, dass man so das Gefühl hat, halt irgendwie versagt zu haben oder abgelehnt worden zu sein. Ich meine, kein Mensch wird gerne abgelehnt und umso schlimmer ist es dann noch, wenn es um so was ganz, ganz Wichtiges geht wie Bindung. Ja, das ist halt so ein ganz wichtiges Thema, eben auch Liebesbindung. Und wenn man schafft, diese Selbstwertkränkung zu reduzieren und das Selbstmitleid zu reduzieren, dann geht es einem ein ganzes Stück schon besser. Und dann kann man natürlich auch noch drüber nachdenken, Kontrollbedürfnis, das ist ja eben auch so wahnsinnig betroffen. Also eine Zurückweisung löst ja ganz oft auch so einen Klammerimpuls aus, ne? Dass man dann erst recht den anderen haben will, weil man so die Kontrolle verloren hat und man will irgendwie die Kontrolle zurück. Man will eben doch von sich überzeugen. Also wenn man das, was wir in der Psychologie als das gespiegelte Selbstwert empfinden, ja, also wenn man diesen Teil rausholt, dann kann es einem schon ein großes Stück besser gehen. Also gespiegeltes Selbstwertempfinden heißt, dass wir ja unseren Selbstwert bei unseren Eltern lernen im Spiegel unserer Eltern. Die spiegeln uns sozusagen, was wir wert sind. Und das ist so eine Konditionierung, die bleibt ein Leben lang erhalten. Das heißt, wenn wir eine Abfuhr erhalten in Liebesdingen oder auch sonst, dann spiegelt uns das irgendwie immer so, dann bin ich wohl nicht so viel wert. Aber wenn man das mal ganz objektiv betrachtet, also ganz objektiv von außen drauf sieht, was sagt das tatsächlich über meinen Wert aus? Wenn der andere nicht mit mir zusammen sein will, was sagt das wirklich über meinen Wert aus?
Gar nichts.
Gar nichts. Es sagt gar nichts aus. Das sagt
außer,
vielleicht,
dass ich nichts tauge und dass er nicht mit mir zusammen sein möchte.
Genau.
Die Stimme kommt dann immer wieder so. Wenn du ein bisschen fitter gewesen wärst, wenn du ein bisschen schöner wärst, wenn du ein bisschen intelligenter wärst, wenn du ein bisschen mehr Geld hättest, dann hätte es bestimmt geklappt.
Ist denn einer dieser 4 Grundbedürfnisse besonders anfällig für Liebeskummer? Also kann man
Bindung.
Die
Bindung.
Bindung ist der stärkste. Ich hätte jetzt gedacht Selbstwert, nach dem, was du gerade gesagt hast.
Auch.
Kommt drauf an, wie narzisstisch die Person ist.
Okay, ja, bei ihm hätte ich nämlich gesagt Selbstwert. Dass der Liebe, wenn ich mir die Liebeskummer von damals angucke und ich mir die Gespräche noch vor Ohren führe und das Geheule, dann war vor allem Selbstwert, glaube ich, das größte Thema. Warum wollte sie mich am Ende jetzt nicht? Und nicht das Thema nach Bindung.
Ja.
Ja, das stimmt. Das kann sogar sein, weil die waren ja auch noch gar nicht zusammen.
Ja, genau.
Also im Grunde kann man tatsächlich vielleicht sagen, kommt auch ein bisschen auf die Phase in der Beziehung.
Wollte ich nämlich sagen, also es gibt ja den Liebeskummer, der entsteht, bevor man mit der Frau oder dem Mann, dem Partner zusammenkommt. Also man hat idealisiert den und sagt, ich möchte mit der unbedingt zusammenkommen und habe schon meine Fantasie ausgelebt. Und dann sagt sie, ach nee, übrigens doch nicht. Und dann gibt es den Liebeskummer und den finde ich weitaus schmerzhafter, wenn man schon in einer Beziehung ist und gerade in dieser Verliebtheitsphase ist und dann der andere sagt, ach, ich habe nochmal überlegt, aber eigentlich ist es das nicht. Und da ist natürlich das Bedürfnis nach Bindung extrem zerstört, weil der, glaube ich, das Thema Selbstwert wurde schon bestätigt. Sie wollte ja oder er wollte ja mit mir was eingehen und es gab schon die ersten 2-3 Wochen der Zusammenkunft.
Und der Selbstwert, da ist er auch mit drin, ne?
Na, der ist auf jeden Fall
jetzt
mit drin.
Jetzt hat sie mich näher kennengelernt, ja, jetzt hat sie mal mein wahres Verdammt. Ich entdeckt.
Zumindest die beste Version.
Jetzt habe ich mich von mir selbst jetzt habe ich mich gezeigt, wie ich eigentlich bin und jetzt, stimmt. Verdammt.
Wow.
Und wie spielt Autonomie dann da eine Rolle in dieser ganzen Liebeskummergeschichte?
Keine Kontrolle.
Ah, okay.
Ne? Natürlich. Du hast ja keine Kontrolle auf die Beziehung. Autonomie ist ja auch immer, ich kann Beziehungen mit beeinflussen. Mhm. Ja? Also ich bin nicht einfach nur ausgeliefert, sondern auch mein Wille zählt und was ich sage. Ja? Also dass man irgendwie, deswegen ist man ja oft in bindungsängstlichen Beziehungen so gefangen. Und die Leute kommen da gar nicht raus, weil die oder der Bindungsängstliche ist ja Alleinherrscher über Nähe und Distanz.
Ja.
Also ich sage jetzt mal, der Bindungsängstliche bestimmt ja, wann er mit jemandem zusammen sein will und wann nicht. Und ihr habt viele Frauen als Zuhörerin, ne?
Ja,
sehr viele.
Gerne formuliere ich das auch wirklich mal einseitig. Also der Typ zum Beispiel, der legt sich einfach nicht fest. Und er ist aber derjenige, der immer sagt, ja, jetzt haben wir Nähe oder jetzt haben wir keine Nähe. Jetzt habe ich Zeit oder jetzt habe ich keine Zeit. Mhm. Jetzt habe ich Lust, mit dir zu schlafen oder eben auch nicht oder wie auch immer. Im Grunde legt der Bindungsängstliche die Spielregeln fest. Das heißt, die Frau auf der anderen Seite hat eben sehr, sehr wenig Kontrolle. Und das macht halt so gierig, die Kontrolle herzustellen. Und das macht einen total verrückt im Kopf. Und das hängt auch mit einem speziellen hormonellen Vorgang zusammen. Und zwar mit dem Dopamin, weil das Dopamin ist ja sehr bekannt als Glückshormon. Das ist aber nur ein Teil seiner Funktion. Es ist vor allen Dingen auch das Hormon des Haben-Wollens. Mm. Das Dopamin wird immer ausgeschüttet, wenn wir etwas haben wollen, was außerhalb unserer Reichweite liegt. Und als Reichweite wird biologisch definiert Armeslänge. Also alles, was ich mit den Händen greifen kann, ist noch Reichweite. Alles, was außerhalb dieser Reichweite liegt, also sei es nur um 1 Meter oder tausende von Kilometern, und was wir haben wollen, da wird Dopamin ausgeschüttet. Hm. Und so ein Liebesobjekt, was ich mal binde und dann wieder nicht. Und wenn wir das dann haben wollen, dann wird sehr viel Dopamin ausgeschüttet. Und das macht uns ganz verrückt im Kopf und spiegelt uns auch die große Liebe vor.
Auf die ja viele Menschen reinfallen dann.
Ja.
Aber Autonomie ist demnach auch so eine Art trügerischer Selbstschutz vor, oder kann ein trügerischer Selbstschutz vor Liebeskummer sein, wenn ich das so richtig höre. Also in dem Moment, wo ich der Meinung bin, ich steuere hier, wie sehr ich die Person an mich ranlasse, kann ich ja auch nie in die Gefahr kommen, Liebeskummer zu empfinden.
Und weil ich habe die Kontrolle nicht auf.
Genau, ich gebe die Kontrolle nicht auf. Und ist man dann überhaupt in der Lage, Liebe wirklich zu empfinden?
Warum guckst du mich dabei an?
So ein freudscher Vergucker.
Also vielleicht für euch, ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Max und Steffi,
du hast uns hier auf die Couch gesetzt.
Zusammen auf einer Couch sitzen und ich sitze hier in so einer Art Therapeutenstuhl, obwohl ja Steffi die Therapeutin ist. Und es geht ja hier um Liebeskummer und nicht um mich. Also ich glaube, ich bin sehr wohl liebesfähig. Seht ihr das anders?
Weiß ich nicht. Ich habe mir letztens überlegt mit meiner, oder ich habe sogar laut ausformuliert, wie es wohl ist, mit dir eine Beziehung zu führen. Wie anstrengend es auch sein muss. Also wahrscheinlich super spannend und voll durchzogen von Abenteuer. Aber auch, glaube ich, sehr anstrengend. Also man kriegt nur beide Seiten und nie so richtig und mit einem starken Gefälle in Richtung Abenteuer. Oder würdest du es anders beschreiben, wie ist es mit dir in der Beziehung zu sein?
Es ist so ein bisschen wie mit Flipflops an der Klippe langlaufen.
Genau.
Und irgendwann kriegt man einen Panikanfall, weil man droht runterzustürzen.
Mhm. Also war meine Einschätzung gar nicht so verkehrt.
Und man erwartet einen tollen Strand am Ende dieser Klippe, aber es ist eigentlich nur ein Parkplatz, wo man sein Auto abgestellt hat, um dann zurück ins Hotel zu fahren.
Und ist im Kreis gelaufen.
Ja, ganz genau. Und man, ja, so ungefähr würde ich das beschreiben. So, zurück zu Liebeskummer. Jetzt ist klar, was psychologisch passiert. Jetzt ist mir aber noch nicht klar, wenn ich in so einer Liebeskummerkrise stecke. Ich möchte auch noch mal ein anderes Liebeskummerbeispiel finden, wo ich mehr Kontakt mit der Frau hatte. Also da.
Wenn wir schon auf dem Rundhaken, Steffi, kennst du diese Geschichte? Apropos Liebeskummer, hatte die dir schon mal erzählt? Die haben wir im Podcast gesprochen. Da waren wir zusammen in Finnland und haben so eine Segeltour gemacht mit einem anderen Kumpel. Und dann waren wir in einem Club feiern und er hat da eine Frau kennengelernt. Er hat ihn nicht mal kennengelernt, er hat ihn nur gesehen eigentlich.
Nee, wir haben uns auch unterhalten. Ja, okay, erzähl wenigstens die Geschichte.
Okay, da hat er sich mit ihr unterhalten und dann kam.
Wir haben uns länger unterhalten.
Es kam aber zu nichts. Ich glaube, es gab nicht mal einen körperlichen Austausch. Und am nächsten Morgen hat er irgendwie gesagt, ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass die Frau meines Lebens. Und ist dann, die sind am nächsten Tag, wie der Club war sonst wo, sind am nächsten Tag dann nochmal dahin geeiert in diesen Club und haben irgendwie versucht herauszufinden, wer diese Frau sein könnte.
Ey, das ist richtig creepy.
Und haben es dann aber auch natürlich nicht rausgefunden. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Der Segeltrip war dann irgendwie nach 2 Wochen zu Ende. Und hier, als wir in Berlin waren, hat er mir dann irgendwann eröffnet, ich komme von dieser Frau nicht los. Ist nochmal nach Finnland geflogen, wieder dorthin und hat dort eine Zeitungsanzeige und ein Radiointerview geführt, wo er versuchen wollte, diese Frau ausfindig zu machen.
Echt?
Mhm.
Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig an die Geschichte erinnern, weil sie mir im Nachhinein so unangenehm ist. Danke fürs Erinnern.
Welches Grundbedürfnis hat er alle möglichen Alarmglocken geschlagen?
Arschloch Grundbedürfnis. Danke für dein Vertrauen. Hey, dafür sind beste Freunde da, ne? So, hey, weißt du noch damals, als du richtig krass Liebeskummer hattest und dann diese krasse Aktion? Ich meine, ich hatte ja eigentlich nicht wirklich Liebeskummer, weil ich konnte in die Frau nicht verliebt sein.
Aber was hattest du denn dann?
Kontrollbedürfnis.
Ein Kontrollbedürfnis und wahrscheinlich eine krasse Illusion. Ich war einfach ein Verstörter, der eine Illusion hatte und ein perfektes Bild von, wie Liebe aussehen könnte, aber gar keine Vorstellung davon, wie es in der Praxis läuft. Immer noch nicht.
Aber das Wochenende war cool.
Das Wochenende war mega geil. Also was passiert ist, ich habe dann vor dem Club so eine Truppe kennengelernt und die meinten so, ach, wir gehen doch nicht in den Club, wir feiern Geburtstag. Und dann war so, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass du da drin bist? Ziemlich unwahrscheinlich. Okay, ich gehe mit den Geburtstagsleuten mit. Und es hat eine Party stattgefunden, bei denen die übelst geil war. Das waren so Rich Kids und die hatten so ein fettes Haus gemietet mit einer Sauna und einem fetten Pool. Und wir hatten da die Party unseres Lebens. Und ich habe einfach das Wochenende bei denen gewohnt, mit denen gefeiert und gechillt. Und das sind ganz lustige Freunde geworden.
Und das ist das Ergebnis, wenn man mit Flipflops an der Klippe langläuft. Weil das könnte am Ende einem auch erwarten.
Was ich nicht verstehe, Jakob, du standst vor dem Club und bist doch nicht rein. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre doch durchaus groß gewesen, dass sie vielleicht am nächsten Tag auch nochmal nach dir guckt.
Ja, also es waren schon 4 Wochen vergangen, also es war nicht der nächste Tag und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit war sehr klein, dass sie tatsächlich auch nach mir guckt, weil sie hat das wahrscheinlich als gar nicht so intensiv wahrgenommen, das Gespräch wie ich. Das war auch einer der wenigen Fälle in meinem Leben, wo das so war.
Ja, es war der einzige, den ich, naja, es ist der zwei, also gab zwei. Aber das war die heftigste Geschichte, die ich kenne.
Erzähl gleich bitte die andere, wo
Nee, die ist nicht so spannend. Also vor allem dieses Zurückfliegen nach 4 Wochen nochmal hin, das fand ich halt, also, aber habe ich auch meinen Hut gezogen, weil ich meine, wer rennt seinen Träumen so hinterher, dass er das dann auch wirklich in die Tat umsetzt? Es gibt ja, glaube ich, so viele, die sagen, ach, hätte ich mal und ich könnte doch nochmal versuchen und dann sagen, ist aber dabei belassen.
Kennst du nicht diese peinlichen Fischsucht-Fahrrad-Annoncen, wo dann irgendwie, du warst die Jane, ich der Typ mit dem Glas im Publikum, wir haben uns länger angeguckt, kannst du dich an mich erinnern? Nein, fucking, ich habe das Publikum angeguckt, während ich Musik gemacht habe. Und jetzt weg mit dir, du Creep.
Aber hast du auch ein Radiointerview oder war das nur eine Zeitungsanzeige?
Es war, glaube ich, nur eine Zeitungsanfrage, aber ein Radiointerview.
Ich habe daraus ein Radiointerview gemacht.
Es kam später noch die Anfrage für ein Radiointerview, weil ein Radiomoderator dieses Zeitungsinterview gelesen hatte.
Nein.
Doch. Aber da war der Zug schon für mich abgefahren. Ich stand nicht mehr zur Verfügung. Und man muss schon sagen, ich habe die Frau am Ende nicht wieder getroffen.
Leider nicht, nein.
Nee, und die Party war aber geil. Also es hat sich gelohnt. Das Wochenende hat sich als solches gelohnt. Und was es, glaube ich, bei mir war, es hat sich eine riesen Vorstellung aufgemacht, eine riesen Projektionsfläche mit einer Frau, die ich überhaupt nicht kannte. Die sah ganz gut aus. Und das war es eigentlich auch schon. Ich habe mich kurz mit der unterhalten. Aber in diesem Gespräch konnte sie nicht so viel falsch machen und glaube, deswegen war sie ein perfektes weißes Blank für meine Vorstellung von Liebe. Okay, Grundbedürfnisse. Können wir da mal so einen Grundbedürfnisse-Check machen? Nach Kontrolle.
Ja, auch nach Bindung. Man hat ja oft bei Bindungs- Ängsten, da hast du ja schon ein bisschen mal dran gearbeitet, auch in dem Thema, dass man sich über in die verliebt, die irgendwie auch gar nicht so erreichbar sind. Also du konntest da halt im Grunde so einen Bindungswunsch leben, also so eine Sehnsucht, und viele Bindungsängstliche, die können sich ja ganz toll verlieben, aber irgendwie verlieben die sich immer nur an so Unerreichbare. Und die, die erreichbar sind, da sind sie halt relativ schnell ernüchtert. Mhm. Oder erst sind sie verliebt, und wenn dann die andere sich drauf einlässt oder die Frau sich drauf einlässt, dann ist die Liebe schlagartig weg.
Ich bin so lange mit einer Frau zusammen, bis sie erobert ist.
Genau. Und bei Frauen umgekehrt aus. Es gibt ja auch viele bindungsängstliche Frauen, die kommen ja auch zu mir in die Seminare und so. Bei denen flachen die Gefühle dann halt auch so ab. Das nenne ich ja oft so Schwächenzoom. Also erst ist es noch so der Märchenprinz und plötzlich, ach nee, geht doch nicht, der hat ein bisschen Doppelkinn oder nee, der redet zu komisch oder was auch immer. Also auf einmal sieht man da nur noch so eine Schwäche und dann ist man abgeturnt und dann distanziert man sich wieder, also auch vor allen Dingen emotional.
Plaudert Geheimnisse von Freunden aus.
Das war kein Geheimnis, habe ich schon mal erzählt.
Deswegen ja, trifft es immer jedes Mal in meiner vollen Charme. Kennst du so Sachen, die dir unglaublich peinlich sind? So
ist dir das so peinlich, die Geschichte?
Ja, weil wenn ich eine Geschichte von jemandem hören würde, der das gemacht hat, dann wäre der bei mir auf jeden Fall in der Weirdo-Ecke. Das ist ein absoluter Weirdo und ich würde meine Fenster und Türen geschlossen halten, wenn ich wüsste, der Typ wohnt in meiner Nachbarschaft und nicht im Erdgeschoss. Das ist ein Typ, der steht nachts vor deinem Fenster in einem schwarzen Mantel und beobachtet dich einfach beim Schlafen.
Ich finde das eigentlich eine ziemlich romantische Geschichte, deswegen erzähle ich die auch ganz gern in meinem Freundeskreis herum.
Darum wollen mir die Leute nicht die Hände geben. Ich da irgendwo, okay, das ist der.
Das ist der.
Okay, Liebeskummer. Was kann ich jetzt tun, wenn ich richtig im Liebeskummer bin, egal ob ich wirklich was mit der Person hatte oder ob ich tatsächlich eine längerfristige Beziehung mit der Person geführt habe? Da gibt es halt klar einen Unterschied, aber was kann ich für mich tun, um diese Gefühle abzumildern? Oder heißt es einfach auch mal, diese Gefühle auszuhalten, die da aufkommen und da voll durchzugehen durch den Schmerz? So, ey, Julian!
Also ich denke, es bringt nicht allzu viel, sich da reinzusteigern, sondern man muss auch ein bisschen an den eigenen Stolz und an die eigene Würde appellieren. Ja, also man kann sich auch wahnsinnig reinsteigern in Liebeskummer. Und was hilft, ist Struktur und Ablenkung. Mhm. Also, dass man wirklich eine gute Tagesstruktur hat. Vor allen Dingen die Sonntage sind brandgefährlich. In der Woche hat man meistens noch so eine Struktur durch die Arbeit oder was auch immer. Mhm. Aber am Sonntag dann, die fühlen sich ja eh so einsam an, die Sonntage, dass man sich ein gutes Programm macht. Dass man sich viel gönnt. Mhm. Also, dass man alles Mögliche tut, was einem gut tut, um die eigene Autonomie und die eigene Kontrollüberzeugung wieder zu stärken. Also wir Psychologen sprechen ja von der internen Kontrollüberzeugung und das meint dieses Gefühl, irgendwas bewirken zu können. Und bei Liebeskummer ist man ja sehr ausgeliefert, total ausgeliefert. Das heißt, alles, was in meiner Hand liegt, in meiner Macht liegt, alles, was ich tun kann, was in meiner eigenen Hand liegt, um mir Gutes zu tun, das sollte ich tun. Mhm. Um mir auch zu zeigen, dass das Leben noch andere Seiten zu bieten hat als diese eine Person, der ich hinterher traue.
Ja, das passiert nämlich oft bei Liebeskummer. Alles Glück wird auf einmal an diese eine Person gehängt. Und wenn diese Person aus meinem Leben verschwindet, ist mein Leben nur noch schwarz-weiß. Hm. Und wenn ich jemals wieder glücklich sein will, muss ich mit dieser Person zusammen sein. Darum reißt einen das ja auch so den Boden unter den Füßen weg. Als ich da wie so ein Embryo auf meinem Teppich lag zu Dancing in the Dark, dachte ich so, mein Leben wird nie wieder sonnig werden. Ich glaube, aber den schlimmsten wirklichen Liebeskummer hatte ich nie nach einer wirklichen Trennung, sondern nach einer Trennung mit einer Affäre. Da hatte ich mal erzählt, wollte meine Mutter mir Johanniskraut gegen meinen Stimmungstief noch vorbeibringen. Ach, mein Kleiner, ich bringe dir Johanniskraut vorbei. Ich so, Mama, lass das bitte, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen.
Es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn die Mütter sich einschalten, wenn es um Liebeskummer geht. Das ist so ein Gefühl, was ich nicht haben will.
Da wird noch so eine Suppe, so eine vegane Hühnersuppe vor die Tür gestellt und du denkst so, ja, ich bin nicht krank. Aber es fühlt sich ja an wie krank sein irgendwie. Es war so das schlimmste Mal Liebeskummer, das hat so 3 Tage ganz, ganz intensiv, das war wie so ein Drogenentzug. Und ich war wirklich im Flur, es war super heiß draußen und ich musste in den Flur meiner Wohnung, weil das war der einzige kühle Ort und da lag ich auf so einer Yogamatte und habe wirklich geflennt und immer mal wieder dich angerufen, ne, Max? Ja. Und du warst schon so richtig entnervt. Ja, bitte, was ist? Ich habe immer noch Liebeskummer. Ich fühle mich so dreckig, würde das irgendwann wieder vorbeigehen. Und ich weiß noch, an Tag 3, da hatte ich mich das erste Mal nach meinem grippalen Liebeskummer-Infekt aufs Boot getraut und war mit Freunden draußen und alle in so einer riesen Partystimmung. Und mir kam die Welt hinten auf meinem kleinen Platz vor wie in Zeitlupe. Alle waren am Feiern und hatten total die gute Zeit. Und ich war hinten links und dachte so, wie können Sie das schöne Wetter und das Boot und den Alkohol nur genießen und diese Musik? Alles ist trist.
Das selbstgezimmerte Liebeskummer Surfbrett steht auch immer noch in deiner Wohnung. Ne? Jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, denke ich, das ist doch. Und ich muss immer an diese eine schiefe, es ist ja schön, aber es hat also eine schiefe Kante unten an der Finne.
Nein, ganz Mann, leicht. Das ist eine Rail, die ich reingebaut habe. Steffi, für dich, ich habe dann in meinem Liebeskummer-Wahn mir ein Surfbrett geschnitzt, also ein Alaya, das sind so die ersten Surfbretter, die es gab, aus, ich glaube, chinesischer Pflaume oder so ein Holz, und meinte so, ich müsste mir jetzt was bauen, damit ich abgelenkt bin. Und dieses Surfbrett steht noch in meiner Wohnung und ist für Max ein Mahnmal meines Liebeskummers. Und für mich, ich habe das da gar nicht mehr mit in Verbindung gebracht. Für
nicht?
Mich ist einfach so, dass ich denke so, ja, geiles Ding. Und vielleicht ist das eine wichtige Lektion, wenn es um Liebeskummer geht. Man denkt immer, dieses Gefühl wird nie vorbeigehen. Ich werde jetzt für immer darin feststecken. Aber es hat bei mir mal realistisch 3 heftige Tage und 2 Wochen gedauert. Allerdings kann es auch länger sein. Mein Vater war 10 Jahre mit meiner Ma zusammen. Er hat mir letztens im Wald gesagt, als wir spazieren waren, wie lange er gebraucht hat, um das wirklich zu verarbeiten. Was meint ihr?
Bis zu dem Tag.
An dem er...
Deswegen hat er sein Spiri-Grundstück ins Leben gerufen, aufgrund von Liebeskummer.
Ja, was denkst du, Steffi?
2 Jahre?
7.
7 Jahre.
Ja, das ist doch gar nicht so viel. Wie lange?
10 Jahre zusammen, 7 Jahre verarbeiten, ey, dann würde ich ab heute keine Beziehung mehr führen. Nee. Also bitte, ey.
Ja gut, aber sie hatten auch Kinder, ne? Dich und deine Schwestern.
Ja und? Das könnte auch gleichzeitig Abschreckung sein.
So. Ist es dann nur Liebeskummer oder ist es dann auch eine Mischung aus allem, also auch das Vermissen an das Leben, was man sich erschaffen hat, gemeinsam?
Ja, das kann auch sein. Hm. Also er meint, er hat seine Ohren verloren. Mein Vater hat ja nach der Trennung einen Hörsturz. Das heißt, er hat sein Hörvermögen auf einem Ohr komplett verloren und auf dem anderen so 40% hat er da noch, 30%. Also er ist schon im Anschreimodus. Wenn man mit ihm wirklich reden will, dann muss man ihn so ein bisschen lauter so, Papa! Und 7 Jahre.
Warst du schon mal Empfänger von Liebeskummer? Auf der anderen Seite? Oder ihr?
Erzeuger?
Ja, klar.
Erzeuger? Ja, klar, natürlich. Steffi natürlich.
Ich glaube ich noch nicht.
Bist du eine Sacknase, ey.
Das ist ja eigentlich nichts Gutes, wenn man es nicht macht.
Aber ja. Und warum erzeugt man Liebeskummer? Bei mir war es vielleicht, weil ich manchmal unklare Signale gesendet habe.
Ich meine so richtig, also dass so jemand sich in dich verliebt hat und du gesagt hast, nein.
Ja, also bei Jakob auf jeden Fall. Also ich habe ja mit ihr schon selbst gesprochen, mit der Frau.
Ach so, es gibt, du bist so nah dran. Wow, du hast sogar mit dem Opfer gesprochen.
Opfer? Überlebende.
Überlebende von Jakobs Liebeskummer.
Überlebende, bitte. Ja. Leider gab es da mal einen Zwischenfall.
Ist es denn dann, nämlich...
Das soll auch nicht der Einzige gewesen sein.
Was gibt's?
Okay, machen wir uns jetzt vor.
Seitdem ich dich kenne, weiß ich schon zumindest von 2 Zwischenfällen.
Oh Gott.
Ich habe eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wirklich? Machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich so, als ob irgendwie ein Monster-Truck durch eine italienische Kleingasse fährt.
Weswegen ich frage, ist es denn gut, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man der Verursacher von Liebeskummer ist und auch mitbekommt, dass die andere Person leidet, sich mit der nochmal auseinanderzusetzen? Also wenn die einen...
Wenn du guten Sex haben willst, schon.
Ja, ich meine nicht aus egoistischen Gründen, sondern aus anderen Gründen, um vielleicht der anderen Person zu helfen.
Nein, nein, das geht nicht. Der Verursacher kann nicht in Personalunion der oder die Trösterin sein. Das geht nicht, das passt nicht zusammen.
Schade. Ich kann dir helfen. Okay, also viele Sachen für sich tun, zu wissen, das Gefühl geht irgendwann vorbei. Strukturell klarkriegen, warum empfinde ich gerade so, wie viel ist hier Ego-Kränkung dabei, wie viel ist mein Wunsch nach Bindung angegriffen. Ich finde auch ganz wichtig, wenn man Liebeskummer hat, wie viel ist Projektion und wie viel ist Realität. Ne? Manchmal ist ja so, wenn man Liebeskummer hat, es war alles so perfekt mit der Person. Es war alles so fantastisch und man erinnert sich gar nicht mehr so richtig daran, was alles auch kacke lief.
Ja, weil dieses Nicht-Haben-Können verführt das Gehirn absolut zur Idealisierung. Mhm. Weil der, der dir den Liebeskummer zufügt, hat ja die Macht.
Mhm.
Ne? Der hat die Macht, der hat die Kontrolle. Und wir haben die Ohnmacht, die auf der anderen Seite stehen. Das heißt, automatisch gucken wir zu dem anderen hoch. Der ist in dem Moment größer, weil er mächtiger ist.
Ja.
Und dadurch wird er schon idealisiert, schon durch dieses Hochgucken.
Ich erinnere mich noch an diese Surfboard-Frau, ne?
Dass du das nicht vermindest damit. Ich,
nein,
das jetzt wäre für mich so das. Aufgeladen mit diesem Liebeskummer.
Überhaupt nicht.
So wie Kuscheltiere bei Kindern, die man ja auch nicht austauschen darf, weil das ist einmal voll aufgeladen mit der Energie, wenn darfst du kein zweites kaufen.
Kannst du bitte deinen Bergkristall ein bisschen reiben, bevor du jetzt hier weiter über Energien redest? Ja, ich weiß noch, als ich da mittendrin gesteckt habe in dem Gefühl, habe ich mir immer mal wieder versucht hochzuholen, so. Aber du weißt doch, Jakob, der Sex war wirklich nicht so großartig mit dir. Toll, der war auch großartig. Nein, Mann, lüg dich nicht selber an. Und selbst das habe ich vergessen, weil der Sex war eigentlich relativ schlecht. Also jetzt nicht ultra schlecht, das war jetzt nicht der schlechteste Sex meines Lebens, aber das hatte ich vergessen im Liebeskummer. Und das, finde ich, ist ja schon eigentlich ein Element, was man da mal berücksichtigt.
Was ist kann. Eigentlich schlechter Sex?
Also, ich glaube, für Frauen ganz oft, wenn der Mann nicht auf die Bedürfnisse der Frau eingeht, und das ist dann manchmal so ein Sex so, fertig, tschüss. Und für mich ist Sex schlecht, wenn man also zum einen sich nicht wirklich berührt und nahe kommt, also so begegnet. Und ich bin jemand, der, also ich kann es ja nur für mich sagen, was ist schlechter Sex? Schlechter Sex ist, wenn das so ein Abriebssex ist. So einfach nur so, halbe Stunde später, fertig.
Ja, wenn man nicht in Verbindung kommt mit der anderen Person.
Ja.
Kannst du das nochmal machen, das Geräusch?
So hört er sich an.
Ja, weißt du nicht, was ich meine? Es gibt ja so Männer, die denken irgendwie, es ist so damit getan sein, Lachs irgendwo reinzustecken und manchmal rauszuziehen und wieder reinzustecken und dann ciao. Aber für mich gehört, also was richtig guter Sex für mich ist, ist auch zu kuscheln, sich zu berühren, zu küssen. Küssen ist ein elementarer Bestandteil für mich. Wenn ich keinen Bock habe, mit der Frau irgendwie so auf der Ebene intim zu sein, dann brauche ich eigentlich auch nicht mit der schlafen. Und dann bin ich auch jemand, der hat nicht gern, also wenn man sich näher kennt, kann man auch mal ein Quickie machen, aber so ein 5-Minuten-Akt, das ist, finde ich, kein Sex irgendwie. Und auch im Nachklang, sich dann nicht voneinander abzurollen und mit so einem Hackentritt aus dem Bett zu befördern, sondern wirklich zu gucken, wie fühlt sich der andere in dem Moment, und das ist am Ende wie so ein Tanz, dass man Flow miteinander hat.
Und ich?
Fertig, ich gehe dann mal nach Hause. War es auch so schön für dich wie für mich? Nein. Okay, Liebeskummer ist, glaube ich, abgegrast. Ein anderes Thema, was ganz, ganz viele Menschen beschäftigt, ist das Thema Bindungsangst. Und bei uns kommt immer wieder die Frage reingeflattert, und da kann ich immer wirklich nur so ein Stoppschild ranhängen. Wie kann ich einen bindungsängstlichen Menschen von mir überzeugen?
Das ist ja schon, die Frage ist ja schon im Kern das Problem.
Ja.
Also wir hatten ja eben bei Liebeskummer, dass es ganz viel geht um diesen gespiegelten Selbstwert und ganz viel eigentlich letztlich auch irgendwo um, ja, den Selbstwert, das eigene Ego, diese Zurückweisung eben schlecht hinnehmen können. Und dass man deswegen auch viel um sich selber weint. Und den anderen von mir überzeugen zu können, ist genau diese Frage. Der andere spiegelt mir, ich will dich mal haben und dann mal wieder nicht. Also nehme ich das Problem zu mir.
Mhm.
Ich belasse es nicht bei ihm. Also wenn ich richtig schlau wäre, richtig psychologisch schlau,
ja,
dann würde ich sagen, pass mal auf, das ist dein Problem. Du hast da ein Thema mit Bindung.
Mhm.
Und eigentlich habe ich keinen Bock auf dieses Theater und es gibt noch andere Mütter mit schönen Söhnen.
Ja, easy.
Fertig, aus. So, und das würde ich auch jedem empfehlen, auch um der eigenen Würde willen. Stattdessen wird ja getriggert, hey, irgendwie liegt das Problem bei mir, ich bin nicht gut genug.
Warum
so wird
wir
es
das?
Gedeutet. Also muss ich gut genug sein und dich von mir überzeugen. Mhm. Also man kämpft um den eigenen Selbstwert und steht dann mit natürlich auf verlorenem Posten. Aber jetzt kommt noch was hinzu. Indem ich das zu mir nehme und ich denke, ich genüge nicht, bediene ich noch ein weiteres psychisches Grundbedürfnis. Frage, welches weitere Grundbedürfnis bediene ich?
An Max, bitte.
Bindung.
Nein, Kontrolle.
Kontrolle.
Du hast das Gefühl, ich könnte was dazu beitragen, dass es doch noch funktioniert. Ist natürlich eine fucking Illusion, der wir dann
genau.
Wären.
Wenn der Fehler nämlich bei mir liegt, dann kann ich ja wirklich noch die Illusion aufrechterhalten, ich könnte was dran verändern. Wenn ich mir aber vollends eingestehe, der andere hat ein Riesenthema mit Bindung und da kann ich mich auf den Kopf stellen, dann muss ich auch die Hilflosigkeit in dem Moment aushalten und sagen, okay, da kann ich wirklich nichts machen, dann muss ich loslassen. Davor haben ja viele Menschen so viel Angst vor diesem Loslassen. Und jetzt kommt, Max, natürlich wieder das Bindungsbedürfnis ins Spiel. Dieses Loslassen der Bindung.
Ah, oh, das schmerzt.
Hm.
Ich fühle es jetzt gerade mal. Ist auch nicht so einfach. das ist ja so ein ganz, ganz heftiger Schmerz, der da aufkommt, wenn man so dieses Bedürfnis nach Bindung und die Bindung als solches loslässt. Da wird ja, das fühlt sich ein bisschen an wie Sterben. Also ich weiß nicht, wie sich Sterben anfühlt.
Ein bisschen so, denke ich.
Ja.
Wird schon so sein.
Also ich kann es, so die heftigsten Erfahrungen, wie sich das anfühlt, wenn der Bindungswunsch enttäuscht wird, war, als mir meine Ex-Freundin mal gesagt hat, so im Vorbeilaufen, übrigens, ich glaube, ich ziehe jetzt nach Hamburg. Und ich habe sofort gesehen, wie so meine ganze Welt, die ich mir so aus kleinen Karten zusammengebaut hatte, zusammenbricht. Wie meine Tochter wegzieht und wie ich dann so immer nach Hamburg pendel in so einem Zug und dann so diese so 2 Stunden am Nachmittag, an einem Samstagnachmittag sehen darf, bevor dann wieder, übrigens, tschüss, wir machen jetzt was anderes. Also dieser Schmerz, und ich glaube, den hat jeder schon mal gespürt, wenn der Wunsch nach Bindung enttäuscht ist, der ist abartig hart. Das ist so eigentlich der schlimmste Schmerz, ne?
Ja, den hat man ja, ich denke gerade daran, ich habe ja immer meinen tollen, süßen Hund, der gehört aber meiner Nachbarin und sie hat die Kontrolle über Nähe und Distanz. Ich bin total in diesen Hund verliebt und neulich durfte ich den Hund mal ein bisschen länger haben, weil sie im Krankenhaus war und dann musste ich ihn wieder zurückgeben. Das war auch viel Liebeskummer, ne?
Ja.
Ich wollte ihn nicht mehr hergeben innerlich, ne? Das ist auch ganz, ganz übel.
Ja, ich habe es gefühlt. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also wir haben die ganze Zeit von Menschen geredet und jetzt kommt so ein 6. Kind mit Fell irgendwie hier ins Spiel. Aber ja, der Pain is real. Aber es ist schön, Steffi, dass du so wenig Liebeskummer hast oder so wenig Bindungseinschränkung, dass du einen Hund heranziehen kannst als Beispiel. Was wäre bei dir der schlimmste Verlust, den du dir vorstellen kannst? Wer ist deine Frau?
Der schlimmste Verlust wäre mein Mann.
Ja, okay. Ja, und danach der Hund, ne?
Und also mein Mann wäre, oh Gott, das wäre eine Katastrophe.
Aber wenn du es so prozentual aufteilen müsstest, wie viel, also dein Mann, wenn es 100% ist, wie viel Schmerz davon ist der Hund?
Also wenn der jetzt sterben würde?
Ja, der wird einfach überfahren, der Hund so.
Oh nee, der wäre hoch.
Aber der wird aber so richtig brutal überfahren. Also der wird so weggematscht.
Jetzt hör auf jetzt.
Nein, aber nur mal ganz kurz für die Vorstellung. Und dann von dem Windstoß, der jeder Auto zieht ja noch so einen Windschleier.
Halt jetzt die Klappe, Jakob.
Wird der noch so kurz aufgerichtet, dass es so aussieht, als ob er dem Auto hinterherguckt und sich das Nummernschild merken will.
Und ist dann noch kläfft.
Ich habe dir mit allem recht, was ich gestern Abend gesagt habe. Ich habe mit allem recht. Ich würde es jeden Tag wiederholen.
Und das Schöne ist, es ist auch so ein richtiger weißer Hund. Ey, was meinst du, wie
kalter, böser Mensch.
Ey, was meinst du?
War das ernst oder war das im Scherz gesagt?
Halb nur noch.
Nur noch halb? Nee, Steffi halb? Meinte schon ernst. Ich bin ein richtig böser, kalter Mensch, sagt sie. Was sagst du?
Ich kommentiere das nicht.
Aber Steffi hatte auch ein Bein gezwitschert, muss man sagen. Also da kommt immer ihr wahres
Aber Ich. Jetzt, in Vino jetzt kommt doch dein oder? Wahres
Nur, dass ich mir vorstelle, wie dein Hund von einem Auto erfasst wird.
Hast du das nur alle
da
oder was?
Da muss man
was?
Mit rechnen. Gerade, ihr wohnt da ja, glaube ich.
Wir haben letztes Mal im Podcast meine ganze Familie verbrannt.
Ja, nur für die Vorstellung mal kurz. Also, aber die ganze Familie, also Max wohnt in so einer Neubausiedlung und da gibt es so eine Spielstraße und ich habe mir vorgestellt, wie einer nach dem anderen in Brand gerät und lichterloh. Ich weiß, es ist nicht lustig. Auf dieser Straße und alle wollen sich helfen und stecken sich an. Aber jetzt ist doch dein...
Du bist ein totaler Psychopath.
Da ist doch dein
Rüffelhund. Du bist ja noch viel schlimmer, als ich immer dachte.
Okay, jetzt müssen wir mal langsam aus dieser blutrünstigen Schweizer Schäferhund-Gerät- und dann Autovorstellung raus.
Also wirklich, ey.
Steffi, vielleicht noch so ein paar Sachen. Wenn man, und das werden wir auch oft gefragt, jemanden kennenlernen möchte, neuen Menschen, ne? Wie macht man das? Also klar, man kann sich bei Datingportalen anmelden, aber stellen wir uns vor, wir sehen jemanden auf der Straße oder im Club oder in einer Bar. Was glaubst du, ist der beste Zugang zu jemandem, den wir sehen und auf den wir zugehen wollen?
Lächeln.
Lächeln ist der erste Schritt?
Ja.
Ja, definitiv. Max, fällt dir das schwer?
Mhm. Mir wurde mal gesagt, ich gucke so böse.
Was? Das ist mir noch nie aufgefallen. Und der zweite? Würdest du einfach auf denjenigen zugehen? Hast du das früher gemacht, wenn dir jemand gefallen hat? Oder warst du so Augenkontakt? Augenkontakt?
Ja, Augenkontakt und hab geguckt, dass der mich anspricht.
Okay.
Ich hab aber auch angesprochen. Mhm. Ich denke, das ist beides okay. Aber eigentlich oft ist es noch cooler, wenn der Mann anspricht. Das klingt jetzt zwar ultra konservativ, aber ich beziehe das jetzt aus dem Gespräch von meinem Neffen und einem guten Kumpel von ihm. Und da war ich dabei und da haben die beiden sich beschwert, die jungen Frauen seien sexuell zu aggressiv. und sie würde das stressen und sie wären auch ganz gern mal in dieser männlichen Position, sich einer Frau anzunähern.
Das Zepter wieder in die Hand nehmen.
Ja.
Die Männer müssen sich zurückerobern.
Die Männer müssen sich zurückerobern. Das ist ein toller Buchtitel. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eines der Hassblätter. So. Dann, die Männer müssen sich zurückerobern. Wow. Das hat ja so viel Pathos, der Titel. Ja. Was ist für dich, Max, wenn du jemanden siehst auf der Straße oder im Club? Oder weil das kriegen wir tatsächlich oft von Männern. Eine Männerfrage ist immer, wie lerne ich eine Frau kennen?
Ich war da nie gut drin. Ich war jemand, der seine Partnerin über den Freundeskreis kennengelernt hat und über den erweiterten Freundeskreis und dann über Gespräche, die darüber entstanden sind. Aber ich bin selten auf jemanden zugegangen. Eigentlich fast nie. Hatte ich nie den Mut zu.
Too introvert.
Ah, I'm sorry.
Das können die Extrovertierten besser.
Ja.
Die Extros haben auch nicht so viel Angst vor einer Abfuhr.
Hat ja auch immer wenig mit einem selber zu tun. Denken sich so richtig narzisstische Extros. Das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Ich bin fantastisch heute, fantastisch. Oh, ich habe mich mal wieder von meiner allerekligsten Seite gezeigt in diesem Podcast. Aber so ist das manchmal. In Stahl gegossen mit Stefanie Stahl. Ihr findet sie auf stefaniestahl.de. Und da gibt es auch einen schönen Persönlichkeitstest, den man mal machen kann, falls man herausfinden möchte, was man für eine Person ist, ob man ein schrecklicher Mensch ist oder ein guter. Alles auf steffistahl.de. Steffi, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in dein Privatleben mit deinem Hund.
Sehr, sehr gerne.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen.
Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen.
Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist.
Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren.
Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand.
Und wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können.
Genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge.
Und wer neu dabei ist und viel Zeit mitbringt, kann sich bereits durch 400 veröffentlichte Folgen graben.
Genau so ist es.
Geschichten aus der Geschichte findet man unter geschichte.fm und überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.